SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Er nennt sich Kreativtäter und seine beneidenswerten Opfer sind Kinder und Jugendliche. Kai Lüftner schreibt für sie Bücher und Musik. Die weltbeste Lilly oder Achtung, Milchpiraten stammen aus seiner Feder. Seine Musik veröffentlicht er unter dem Namen Rotzenroll Radio. 1975 ist Kai Lüftner in Berlin-Köpenick geboren und bevor er sein junges Publikum vor 10 Jahren für sich entdeckt hat, war er unter anderem Streetworker, Türsteher, Radioredakteur und Comedy-Autor. Kai Lüftner, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Hi.
Wir haben früher schon auf Veranstaltungen und in Interviews miteinander zu tun gehabt und duzen uns seitdem. Aber du bist sowieso, glaube ich, auch ein Typ, der gerne duzt, oder?
Ich bin eigentlich nur deswegen hier nach Dänemark gezogen, damit ich alle duzen kann.
Du bist auch jetzt in Dänemark und das nicht im Urlaub, sondern wirklich dauerhaft. Vor 2 Jahren bist du mit deiner Familie, mit Frau und 2 Söhnen von Berlin auf die Insel Bornholm gezogen. Was sich zum Auswandern bewegt hat, auch darüber werden wir heute Abend sprechen. Aber wie sieht dein Leben auf der Insel aus? Also wie war dein Tag zum Beispiel heute?
Ehrlich gesagt ist in den letzten Wochen und Monaten, wie bei wahrscheinlich so vielen, relativ stringent die gleichen Abläufe. Wir können seit einer Weile wieder unsere Kinder in Schule und Kita bringen hier. Aber ansonsten nutze ich die freie Zeit, um eins dieser immer offenen Projekte zu schreiben, so auch heute. Mit dem Unterschied, dass man jetzt mit dem wiederkehrenden Frühling auch noch draußen die Hühner versorgt oder ich gerade eine Terrasse für unseren Zirkuswagen baue. So was halt, so Landleben-Dinger halt.
Also Landleben und Schreiben in der Kombination.
Ja, und eigentlich ehrlich gesagt auch in der Reihenfolge mittlerweile, was ich genieße und gut finde, was mir gut tut.
Auf Bornholm lebt mein heutiger Gast, der Kinder- und Jugendbuchautor und Musiker Kai Lüftner, hat gerade die ersten beiden Bände einer neuen Jugendbuchreihe herausgebracht. Die Ninja Academy, erschienen im Migo Verlag. Kai, worum geht's?
Also die Ninja Academy ist im Prinzip die Geschichte von 5 Protagonisten, die den Traum haben, Ninja Warrior zu werden. Quasi, ich erzähle von einer Gegenwart, in der die Kids nicht mehr YouTuber oder Fußballer oder Popstars werden wollen, sondern Ninja Warrior. Das ist, finde ich, gar nicht so weit hergeholt, weil diese Shows ja immer größer werden. Und es gibt eine dubiose Firma namens Shinobi International, die an 5 Standorten in der Welt diese Nachwuchszentren, die Ninja Academies, gegründet hat. Und an einer dieser Academies, die, tada, auf Bornholm steht, treffen sich unsere 5 Protagonisten und denken immer noch, sie wollen Ninja Warrior werden, stellen aber relativ schnell fest, dass eigentlich ihr Ziel und ihr Plan doch ein ganz anderer ist.
Sam, Ben, Svea, Lee und Martha Sophia sind die 5 Helden der Geschichte und die kommen aus ganz verschiedenen Ländern.
Genau. Ja, irgendwie war so ein bisschen meine Intention, wie soll ich sagen, ich hab so ein bisschen Bock gehabt, an Standorten, die es tatsächlich gibt, wie hier auf Bornholm zum Beispiel die alte Festungsanlage Hammershus, eine Gegenwart zu kreieren, die teilweise vorstellbar ist und natürlich der Rest ist Fiktion. Und irgendwie war meine Intention, auch mal international zu denken und zu schreiben, weil ich ehrlich gesagt manchmal so ein bisschen die deutsche Literatur, zumindest im Kinderbuchbereich, als so ein bisschen piefig empfinde. Ich habe nichts gegen lokal denken und regional schreiben, aber irgendwie fand ich das auch geil, mal größer zu denken. Und das habe ich getan in diesem echt gigantischen Setting für mich, ja.
Deine 5 Helden müssen in deiner Geschichte lernen, zusammenzuhalten und sich zu vertrauen. Ist das die zentrale Botschaft?
Die zentrale Botschaft ist, ehrlich gesagt, darüber hinaus, dass eine Gruppe von Individuen sehr unterschiedlicher Natur, die sich im Einzelnen vielleicht immer ja nicht in ihrer Stärke so wahrnehmen können, in der Gruppe dann wiederum finden und dort eigentlich ihr Potenzial erst so richtig entfalten. Das ist so ein bisschen das, was ich eigentlich immer mag, dass so eine Gruppe von Außenseitern zusammen eigentlich viel mehr bewegen kann als so ein homogener Mob, die alle gleich gut oder gleich schlecht, wie auch immer, sind.
Die Buchreihe ist ja nicht nur die Geschichte, sondern hat auch noch ein paar besondere Features, zum Beispiel einen Soundtrack.
Ja.
Du schlägst passende Musik zur Geschichte im Buch vor. Hast du dir das so vorgestellt, die Kids oder die Jugendlichen lesen das Buch und haben dann deine Playlist dazu laufen?
Ehrlich gesagt hatte ich einfach so ein bisschen Bock. Ich denke schon, seit ich die ersten Bücher geschrieben habe, immer ziemlich crossmedial. Das liegt eben daran, dass ich eigentlich so von der Comedy komme und so immer Musik schon gemacht habe. Und irgendwie war mir wichtig, zum Beispiel, Elemente einzubinden, die vielleicht beim klassischen Lesen erstmal nicht so auf der Uhr sind. Das ist halt Musik. Ich hatte lange Diskussionen auch mit meinem Verlag darüber, ob das überhaupt adäquat ist, ob heutzutage Kinder mit Bands wie Joy Division oder The Cure oder Moderat was anfangen können. Ich finde, selbst wenn nicht, ist es ja total gut, das ihnen nahezubringen. Und dass die Möglichkeit besteht, das musikalisch zu unterlegen oder neue Musik kennenzulernen, fand ich spannend. Aber ich fand auch spannend, zum Beispiel einen Trailer zu bauen, der eben kein klassischer Buchtrailer ist, sondern sehr episch, fast Hollywood-Kinomäßig daherkommt. Und eine Homepage dazu zu machen, die eben möglicherweise echt sein könnte, von Shinobi International in dem Fall.
Und du hast es schon erwähnt, also natürlich gibt es eine Ninja Academy auf Bornholm, gegründet von Dr. Hartmut Buddha Senge.
Ja.
Bist du der Buddha?
Lustigerweise bist du nicht die Erste, die mir diese Frage stellt. Also rein physisch vielleicht so ein bisschen. Die Grundidee ist, dass ich naturell dieses für mich sehr wichtigen Sidekicks, also es ist nicht ein Hauptprotagonist, aber doch eine wichtige Figur in dieser Serie, total mag und auch über Strecken teile. Das ist nämlich eigentlich jemand, der so aus diesen Highland Games und Wikinger Games kommt und trotz einer gewissen Physis und einer gewissen Neigung auch zu Körperlichkeit trotzdem so was schön geistig auch verträumtet und so ein bisschen Esoterisches mit sich bringt. Und irgendwie mag ich ja immer diese Konstellation, wisst ihr, wenn das so ein bisschen nicht nur das eine oder nur das andere hat, sondern so
harte Schale, weicher Kern.
Ein bisschen schon. Und insofern, ja, ich will damit nicht kokettieren, aber ein bisschen ist es bei mir auch so. Ich mag Kampfsport, aber ich heule bei Flipper, was soll ich sagen? Ist so.
Ja, du bist also selber Kampfsportler. Ich meine, daher kommt natürlich auch diese Nähe zu dieser Geschichte über die Ninja Academy. Was lernt man denn durch Karate, Judo, Jiu-Jitsu, Aikido? Fällt mir noch eins ein.
Also ich kam eigentlich sozusagen als Kind, ich bin ja im Osten sozialisiert, mein Vater war beim Armeesportverein und hat da die Ringer- und Judoka-Jugend trainiert und somit bin ich schon relativ früh zum Judo gekommen und dann zwangsläufig so nach der Wende zum Jiu-Jitsu und zum MMA, Mixed Martial Arts. Und wenn ich ganz ehrlich sein darf, habe ich vor allem in diesen Trainings, in den Trainingslagern, auf der Matte, im Dojo gelernt, Respekt und Disziplin mir anzueignen, was ich irgendwie in meiner Punker-Vergangenheit nicht so richtig hatte. Und jetzt für mein so mittelaltes Leben muss ich sagen, dass es so einen Begriff gibt, mit dem ich vor 15 Jahren noch nicht anfangen konnte, der mir jetzt aber im Alltag und im Leben hilft. Und das ist die sogenannte Meidebewegung. Das bedeutet manchmal einfach aus einer Situation, wenn man seine Doppeldeckung oben hat und im Infight ist und sich mit jemandem Auge in Auge gegenübersteht und auf die Gusche haut, manchmal einfach rauszugehen aus dieser Situation, also eine Meidebewegung zu machen, 2-3 Schritte zurück und dadurch erst zu kapieren, was macht das Gegenüber eigentlich und wer steht mit dir in der Ringecke und gibt es vielleicht einen guten Rat, den dir gerade jemand zuruft, den du hinter deiner Doppeldeckung einfach bisher nicht gehört hast. Und für mein Leben war das, ehrlich gesagt, in mehrerlei Hinsicht, vor allem für mein Berufsleben, ja, existenziell, muss ich mittlerweile sagen.
Diese Buchreihe, die Ninja Academy, ist ab 9 Jahren empfohlen. Dein erstes Kinderbuch, Die Weltbeste Lilly, war für Kinder zwischen 2 und 4, Die Milchpiraten für 6 bis 8. Kann es sein, dass deine Geschichten mit deinen Kindern wachsen?
Ja, ich habe ja 2 sehr unterschiedlich alte Kinder. Ich habe einen jetzt 3-Jährigen und einen fast 12-Jährigen. Und mit dem fast 12-Jährigen habe ich vor 10 Jahren ungefähr angefangen zu schreiben. Und tatsächlich bin ich mit dem mitgewachsen, auch wenn ich für den jetzt schon viel zu uncool bin. Aber das Gute ist, ich habe ja jetzt hier den 3-Jährigen, kann wieder von vorne anfangen. Ja, und ich mag ehrlich gesagt auch da die Brücke zu schlagen. Ich finde, Literatur im Kinderbereich ist natürlich wichtig, die so ein bisschen auch altersgemäß zu verpacken und zu präsentieren. Aber ich liebe nicht nur in den unterschiedlichen Altersgruppen, sondern auch in unterschiedlichen Genres zu schreiben. Ich liebe Lyrik. Ich schreibe total gerne gereimte Bücher. Und man kann im Prinzip zusammenfassen, ich habe mit meinem großen Sohn, als der klein war, kapiert, was ich kann. Und ich kapiere jetzt mit meinem kleinen Sohn, wie ich das gerne machen möchte. Und das ist für mich auch so ein bisschen Meidebewegung Deluxe.
1975 ist Kai Lüftner in Berlin-Köpenick im Ostteil der Stadt geboren und nach dem Mauerfall hat er sich in der Punkszene der Stadt rumgetrieben, war Türsteher, Pizzafahrer, hat Sozialpädagogik studiert und als Streetworker gearbeitet und vor rund 10 Jahren, Kai, hast du angefangen, Geschichten für Kinder zu schreiben. Wie kam es dazu?
Also ehrlich gesagt hatte ich schon während all der von dir schon offiziellen Jobs immer schon so die Angewohnheit, in Notizbücher und auf Zettelchen diverse Ideen und Geschichten aufzuschreiben und die oftmals auch kinderkompatibel waren, weil ich selber irgendwie eine Affinität für Kinder- und Jugendliteratur hatte, auch als Erwachsener, einfach so diese Klassiker wie Unendliche Geschichte und so. Und weißt du, irgendwie war das, ich weiß nicht, ob das normal ist, vielleicht sozusagen für unsere Generation, so in so diese sogenannten Wendekinder. Aber ich hatte mir so das Gefühl, ich habe mir so über viele Jahre so eine Art von Mut angeeignet, die so ein bisschen immer auf so einem Macker-Ding resultierte, so nach dem Motto, Mut ist für mich nicht der Erste zu sein, der wegrennt, wenn es Stress gibt. Bis ich irgendwann nicht schnallt habe, das ist kein Mut, das habe ich mir eben als Handlungsmechanismus angeeignet. Ich fand, und das kam eigentlich mit dem Schreiben erst bei mir so raus, der Mut, den man braucht, um zu dem zu stehen, auf was man Bock hat, egal wie man aussieht oder was andere sagen, den fand ich viel elementarer. Und so war es für mich tatsächlich, für mich immer noch unvergessen, wie ich in mein Kampfsport-Dojo damals kam und irgendwie mich vor Erich 130 und vor Kloppe und vor all den harten Jungs da irgendwie zu outen und zu sagen, ey Leute, ich habe ein Kinderbuch geschrieben, das heißt die weltbeste Lilly. Da fühlte ich mich zum ersten Mal wirklich mutig, wenn ich ehrlich bin. Und das Geile ist, dass keiner von denen in irgendeiner Form abfällig reagierte, sondern dass diese Art des Selbstbewusstseins offenbar auch bei den harten Jungs zumindest Eindruck machte oder zumindest nicht für totale Verwirrung sorgte. Ich weiß noch genau, wie Erich 130, ein Riesentyp, sagte, Lilly, geil, meine Nichte heißt Lilly, ich nehme 3. Und ich sag so, ey Erich, ich kann dir keine verkaufen, ich hab die nur geschrieben. Und der kickt mich so an, doch.
Aber du hast angefangen mit den Kindergeschichten, auch weil es so wenige gab, die du deinem Sohn vorlesen wolltest.
Ja, das ist ein bisschen komplexer. Das war so ein bisschen, ich hatte so ein paar Bücher, die ich ihm eben, ich habe total gerne vorgelesen, immer schon. Ich war immer schon so ein bisschen auch Vortragskünstler, ich habe das geliebt. Aber ich habe nicht nur wenige Bücher damals, die ich vielleicht auch nur kannte, wo ich so dachte, wow, die lese ich hier gerne vor. Da habe ich vor allem als Vortragender selber Spaß und fühle mich nicht veräppelt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber die Kinderbücher, wenn du die als Erwachsener vorliest, da wird dir schlecht. Das ist einfach nicht schön oder nicht gut sozusagen. Vor allem aber ist mir aufgefallen, wir haben 10 Kinder verloren, meine Frau und ich. Und ich wusste, ich muss meinem Sohn irgendwann erzählen, dass das so ist. Nicht jetzt irgendwie zwingend als kleines Kind, aber mir ging so durch den Kopf, dass ich so gemerkt habe, neben dem, dass es so viele Bücher gibt, mit denen ich persönlich oder jetzt geschmäcklerisch nicht anfangen konnte, gab es vor allem zu dem Zeitpunkt irgendwie nichts, womit ich auf Augenhöhe meinem Sohn oder anderen Kindern das Thema Tod nahebringen konnte. Mhm. Und das ist quasi dann so über Nacht entstanden. Das war eigentlich mein erstes Buch, was ich geschrieben habe. Nicht das erste, was veröffentlicht wurde, aber das erste, was ich geschrieben habe, ging eigentlich um den Tod. Das heißt für immer. Und ist auch eigentlich bis heute, nee, das stimmt jetzt nicht mehr, aber war eins meiner bestverkauftesten Bücher, ja. Hm.
Was macht denn ein gutes Kinderbuch oder ein gutes Kinderlied, davon hast du ja auch viele geschrieben, aus?
Also, ich weiß nicht, ob ich da der Richtige bin, weil ich glaube, dass viele mich da als zumindest ein bisschen fragwürdig einstufen, was mir aber wurscht ist. Für mich persönlich ist jetzt tatsächlich fast immer um eine Form von Authentizität. Ich finde, dass man über alles reden kann. Und ich finde, dass man auch alles sagen darf, wenn man erklärt, warum das so ist oder dass, warum man das eben so nicht sagt. Ich finde, dass diese ganzen Stempel, die heute gerade in der Kinderliteratur so vergeben werden, pädagogisch wertvoll, politisch korrekt und so, dass das oftmals eine sehr große Bemühung dahinter ist. Und ich finde, dass man dadurch eher verliert, weil wenn ich mir viele der Klassiker, mit denen ich groß geworden bin oder die ich total gerne gelesen habe, Kästner, Preußler, Ende, Lindgren, wenn man die sich anguckt, die sind total anarchisch. Da sind total schwierige Themen bei, da sind extrem schräge und auch sehr streitbare Charaktere, die Protagonisten. Und ich finde, das ist mir in den letzten Jahren oft zu wenig geworden. Da ging es immer um so ein bisschen immer niedlich und mit ein bisschen Goldstaub und Puder noch drauf. Ich fand das doof. Ich finde irgendwie, dass man alles sagen darf, wenn man zusammen mit dem Kind oder den Kindern eben dann daneben sitzt und auch erklärt, was das auf sich hat. Warum man vielleicht heute nicht mehr so spricht wie damals oder was auch immer. Das ist entscheidend.
Du hast ja, ich habe vorhin schon diverse Jobs aufgezählt, das waren noch nicht mal alle.
Nee.
Aber du bist jetzt seit fast 10 Jahren ja dabei geblieben beim Schreiben für Kinder. Was ist erfüllend daran?
Ich weiß auch nicht. Ich habe wirklich, ehrlich gesagt, endlich das Gefühl, nicht mehr ausschließen zu müssen, was ich nicht will. kann das nicht anders sagen. Ich habe das Gefühl, dass diese ganzen anderen Jobs alle nötig waren für mich. Aber ich bin ganz ehrlich hundertprozentig davon überzeugt, dass ich gerade genau das Richtige mache. Und dass ich eben, wie ich vorhin schon sagte, mit meinem großen Sohn eben das geschnallt habe, dass ich das kann, dass ich mich das traue. Und jetzt mit meinem Kleen eben auch deshalb dieses Auswandern kapiere, wie ich es machen muss. Also wie das sich für mich gut anfühlt. Weil ich war bei meinem großen Sohn, war ich teilweise Jahre nur auf Lesereise. Ich habe einfach tausende Kinder entertained, aber nicht mitgekriegt, als mein Großer seinen ersten Zahn verloren hat. Und ich habe mir geschworen, das wird nie wieder passieren, weil so schön das auch ist, was ich hier tue, es ist nur Schreiben. Wir operieren hier nicht am offenen Herzen. Es ist total wichtig, dass ich dabei nicht mich selbst, meine Familie und die Dinge, die ich gerne tue, darüber hinaus vergesse. Oder dass ich dass ich mich vergesse. Weil das passiert ja oft, finde ich, gerade wenn es läuft.
Also deine Söhne sind wichtig für dich, welche Entscheidungen du in deinem Leben triffst. Wie wichtig sind sie bei deiner Stoffentwicklung? Probierst du Geschichten an ihnen auch aus?
Voll, ja. Also mit meinem Großen kann ich das ganz klar so sagen. Den habe ich einfach immer, wie man so schön sagt, aufs Maul gekickt und so ein bisschen geguckt, wo sein Bedarf ist oder was ihn so zeckt. Und da ist total viel entstanden. Mit dem Kleen ist das jetzt, da gibt es trotzdem noch was. Aber ich habe zum Beispiel gerade keine große Intention, jetzt nochmal ein Rotzenrohl-Radio zu schreiben und da irgendwie alle möglichen Gefühle oder so einzufangen und das in Form zu packen. Aber ja, meine Jungs sind definitiv Inspirationsquelle Nummer eins.
Wann fällt denn eine Geschichte durch?
Wenn meine Frau sagt, lass es. Ja, ich sag mal so, also ganz ehrlich, hätte ihr bestimmt 10-mal so viele Geschichten, die nicht irgendwie geschafft haben, veröffentlicht oder irgendwo gezeigt zu werden, wie die, die ich gemacht habe. Und ich habe fast 30 Bücher mittlerweile geschrieben, ist ja richtig viel. Nee, es gibt, also das mangelt nicht an Ideen und es mangelt auch nicht an schlechten. Ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, dass nicht jeder Output, den man hat, jetzt immer gleich so ein Geniestreich ist. Da gibt es auch ganz viel Schrott dabei, den braucht's nicht oder den gab's schon oder so.
Vor 2 Jahren ist der Kinderbuchautor und Liedermacher Kai Lüftner nach Dänemark ausgewandert. Aus seiner Heimatstadt Berlin ist er auf die Insel Bornholm gezogen, mit Frau und den beiden Söhnen. Extremer kann der Gegensatz nicht sein, oder Kai?
Das kann ich auch nach knapp 2 Jahren genauso stehen lassen. Es gibt, glaube ich, kaum was einschneidender war für mich als diese Entscheidung. Aber es gibt doch kaum was ich weniger bereut habe.
Aber was hat dich dazu bewogen?
Meine Frau ist Steglitzerin und hat schon in ihrer Kindheit mit ihren Eltern immer sehr eine große Schweden-Affinität gehabt. Und das ist was wir uns geteilt haben, auch wenn ich es später kennengelernt habe. Ich war sehr viel im Norden, im skandinavischen Bereich mit Autos, als Jugendlicher, mit Wohnmobil und so weiter unterwegs. Und das haben wir dann gemeinsam fortgeführt. Und irgendwann sind wir sozusagen auf den Schweden-Touren, die immer länger und größer wurden, tatsächlich mehr oder weniger durch Zufall mal nach Bornholm gekommen.
Und ist ja Dänemark, nicht Schweden.
Ist nämlich eigentlich Dänemark, aber da ist ja trotzdem eigentlich viel näher an Schweden dran. Also Bornholm liegt viel näher an Schweden als an Dänemark oder an Deutschland. Und dann ist es irgendwie dazu gekommen, dass wir uns 2008, ich mir überlegt habe, ich will sie heiraten. Und das habe ich dann hier gemacht, weil wir irgendwie abseits von familiärer Verpflichtung gerne einfach für uns alleine heiraten wollten. Und das konnte man hier. Und dann haben wir das gemacht und ich sage dir, seit diesem Zeitpunkt war ich so schockverliebt in diese Insel, in diese Vielfältigkeit und in dieses, wie soll ich sagen, fast alle meine Bücher spielen irgendwie auf einer Insel oder haben zumindest irgendwie so ein Ding. Auch Köpenick war eigentlich immer ein bisschen Insellage so in oder an Berlin dran. Und ich habe damals, 2008, hat sie mir heute erst wieder erzählt, gesagt, irgendwann leben wir hier. Und dann ist noch ein bisschen was passiert in unserem Leben. Und dann jetzt so viele Jahre später haben wir es durchgezogen, weil es irgendwie plötzlich möglich war, standortunabhängig zu arbeiten und zu leben. Ja.
Also um raus aus der Großstadt zu kommen, hätte ja eigentlich auch eine Datsche in der Uckermark gereicht. Aber das war es nicht, was ihr gesucht habt.
Nee, das war anfangs tatsächlich natürlich so drin. Ich kann im Prinzip sagen, dass wir schon seit 2008 immer wieder so gesucht haben. Und irgendwie wurden die Kreise um Berlin immer größer. Irgendwann waren wir, keine Ahnung, erst in Brandenburg, dann in Feldberger Seenlandschaft. Dann waren wir plötzlich so an der deutschen Ostsee. Und dann sind wir eben darauf gekommen, eigentlich habe ich doch 2008 gesagt, was ich will. Und dann haben wir 2 Jahre lang total intensiv gesucht und irgendwie war dann auch natürlich kein Kompromiss möglich, sondern es musste auch genau das sein, so wie so Fachwerkhäuschen, so wie man sich es so halt vorstellt. Wichtig war Obstbäume und Bach hinterm Haus und eigenes Land und so. Und irgendwann nach 50 angeschauten Objekten war es einfach da und dann gab es auch kein Halten mehr. Dann habe ich innerhalb von kürzester Zeit das Ding hier irgendwie gekauft und hergestellt und wir sind eigentlich mehr oder weniger Hals über Kopf aus Berlin weg, kann man so sagen.
Was gefällt dir denn am meisten am Leben auf einer Insel?
Erstmal dieses Ganze, dass man so ein bisschen wirklich entrückt ist vom Rest des Festlandes, man kann es nicht anders sagen. Ich habe hier manchmal ein bisschen so eine DDR-Assoziation, weil auch der Osten war ja irgendwie so eine Art Insel. Ja, nicht, dass ich da glorifiziere, ganz im Gegenteil, ich bin sehr froh, sehr frei zu sein, aber so diese Dinge, die hier auf der Insel relevant, guck mal, das ist eine Insel so groß wie Berlin, hier wohnen 38.000 Menschen und hier ist alles extrem entschleunigt. Hier gibt es keine klassischen Statussymbole, hier ist wichtig, dass der Traktor fährt und dass man irgendwie Heu für die Pferde hat und das mag ich. Ich mag diese total einfach. Ich mag vor allem irgendwie, dass wenn ich mir mal wieder irgendwie so mich der Größenwahn knutsche und denke, was bin ich für ein ausgebuffter Hund, dass ich so krass viele Bücher verkaufe, dann nähe ich einfach raus und will keinen Szenenapplaus, sondern dann nähe ich raus und buddel ein bisschen in der Erde und pflanze ein paar Tomaten. Die sind einfach. Ich mag es mit Mitte 40 mich nochmal neu zu entdecken und irgendwie festzustellen, was ich alles überschreiben oder über das, was man sich bis dahin so angeeignet hat, eigentlich noch mag. Und das ist zum Beispiel Holzarbeiten, das ist draußen sein, das ist im Meer baden. Denn die Nähe zum Meer zum Beispiel für mich ist, sagen wir, von der Lebensqualität schon mal 50% nach oben.
Du bist mit der Schauspielerin Annette Frier befreundet und ihr schreibt euch Briefe und an dieser Korrespondenz kann jeder und jede teilhaben, denn ihr veröffentlicht die Briefe als Podcast. Und deshalb weiß ich vom ersten Kindergeburtstag, zu dem eine deiner Söhne eingeladen wurde. Das war ein sehr skurriles Erlebnis. Erzähl mal bitte.
Ja, das war so ein bisschen unser Ankommen hier. Also wir haben unseren Großen in eine staatliche Schule hier geschickt. Ja, die ist wirklich richtig Countryside, also wirklich mittendrin. Und wir haben eine Einladung gekriegt, auf der stand Birthday Party, bring your gun. Und wir waren der festen Überzeugung, naja, die sind am Meer, die wollen hier
also
natürlich...
Also bring deine Pistole mit, oder?
Bring eine Pistole mit, genau. Und wir dachten, das ist, na klar, wir haben so einen super Soaker hier, so 3 Liter Fassungsvermögen in grellbunt. Und den haben wir mit eingepackt und dann sind wir da angekommen. Ich habe ihn gefahren und da sprang so, ich würde mal sagen, 10, 12, 12-Jährige rum mit so Stirnbändern in Camouflage-Klamotten und in einem Garten, der war komplett umgebaut, zu einem Weltkriegsschauplatz. Also so mit Geschützturm und Graben und mit Bunker und Tarnnetzen überall. Ich habe einfach nur den Super Soaker nach hinten wieder in den Kofferraum gepfeffert und so getan, als wenn wir einfach nicht so wussten. Und mein großer, jahrelang in Berlin Montessori-Kind war 1,5 Stunden einfach nur in Schockstarre und wurde schon bis zum Weg zum Buffet schon 5-mal erschossen gefühlt. Bis man aber im Rückblickend sagen muss, also die Dänen haben definitiv einen ganz anderen Bezug zu Militarismus. Das ist hier nicht so verhaftet wie bei uns, zwangsläufig mit Weltkrieg und so. Aber ehrlich gesagt, diese ganze Anmutung war schon extrem schräg. Die haben halt irgendwie das so zelebriert. Die haben so dieses Reenactment gemacht, diese Familie. Also sprich so Schlachten nachgespielt und die beiden Söhne eben haben das auch gemacht. Die Anmutung selbst, diese sehr militaristische dahinter, das ist einfach wahrscheinlich vor 300 Jahren hätten die das mit Äxten gemacht oder und dann Met getrunken, ich weiß es nicht. Aber es war für uns schon ein shocking Moment. Ich sag mal, 2 Tage später ist er aus der Schule auch rausgekommen.
Also wir haben ihn. Wir haben ihn auf eine freie Schule gebracht.
Dann. Genau, so ein bisschen Montessori-mäßiger, genau.
Nun heißt es in der Ankündigung zu deiner neuen Jugendbuchreihe Ninja Academy, stell dir vor, du hast einen Traum. Ein Traum, der dein Leben verändern soll. Und auch du hast das ja gemacht vor 2 Jahren, einen Schritt gewagt, der dein Leben verändert hat, als du nach Dänemark ausgewandert bist. Wie viel hat dieser Schritt mit deiner Geschichte jetzt über die Ninja Academy zu tun?
Möglicherweise viel mehr, als ich selber weiß. Also die Entscheidung, das hier spielen zu lassen, ist natürlich ganz unmittelbar daran geknüpft, dass wir jetzt hier leben und dass ich eben diese Schauplätze auch gerne beschreiben mag. Dadurch, dass diese Ankündigung für dieses Jugendbuch ja ein bisschen ist, stell dir vor, du hast einen Traum und der ist dann ganz anders. Du bist ja nicht Bestandteil, sondern du bist nur ein Produkt, trifft es für mich hier nicht zu. Obwohl auch viel von dem, was ich erwartet habe oder was ich dachte, was passieren wird, am Ende nicht eingetreten ist oder komplett anders. Also das gibt schon Parallelen, aber viel eher ist es so, dass ich einfach total Bock hatte, sozusagen mal ein total opulentes Setting zu machen. Ich hatte ein Exposé von knapp 500 Seiten, also 500 Seiten Notizen für ein Universum, was so komplex ist, wie ich es mir noch nie habe ausdenken dürfen. Und das hat mich gereizt. Das ist hier das Spannende an dieser Serie.
Ich habe noch eine andere Parallele entdeckt. Ich weiß nicht, ob die wirklich auch da Hilfe. Bewusst bei dir ist. Und zwar geht es in der Geschichte ja um so diese mächtige Firma, die mit dem Traum Geschäfte macht, mit dem Traum der jungen Helden und die im Grunde ja auch ausgebeutet werden. Und du hast ja oft die Verlage gewechselt, dann irgendwann deine CDs selbst produziert. Ist das eine Parallele? Also wie wichtig ist dir Unabhängigkeit?
Du hast einen wunderschönen Satz gerade gesagt, so die Geschäft mit dem Traum, das stimmt nämlich total, das habe ich noch nie so bedacht, aber das stimmt total. Ja, und wenn es was gibt, was mir wichtig ist, ich möchte damit nicht so rumkokettieren, aber dann ist es die Freiheit tatsächlich. Ich habe ein totales Bedürfnis nach Unabhängigkeit, deshalb sind auch viele meiner Entscheidungen für manche Leute nicht so nachvollziehbar, weil zum Beispiel irgendwie ganz viele gesagt haben, wie kannst du jetzt, wo deine Karriere läuft, aus Berlin weg? Ich hab in der Wuhlheide gespielt vor 15.000 Leuten mit meiner kleinen Kinderband und so und hätte da wahrscheinlich auch, ohne jetzt von Corona zu wissen, aber weitermachen können und habe aber einfach irgendwie gemerkt, ich möchte lieber, mir geht's nicht um die permanente Expansion, weißt du, mir geht es lieber um die Qualität in den Momenten und ich mag lieber hier so ein kleines Familienbusiness mit meiner Frau machen, die mir hier all die Dinge abnimmt, die sonst irgendwie große Agenturen auch übernommen hätten. Und ich will kein Major-Label unbedingt an meiner Seite haben. Das brauche ich alles nicht. Ich möchte gerne das machen, was ich kann, mit den Bedingungen, die mir irgendwie passen und die mir liegen. Und ein bisschen ist tatsächlich diese Geschichte von Ninja Academy dieselbe. Die alle fünf Protagonisten denken, sie wollen die große Karriere machen. Es stellt sich aber schon im ersten und vor allem dann auch im zweiten Teil heraus, das stimmt nicht. Eigentlich suchen sie eigentlich etwas ganz anderes. Das kann ich aber nicht spoilern.
Der Kinder- und Jugendbuchautor Kai Lüftner ist heute Abend mein Gast. Ninja Academy heißt seine neueste Buchreihe. Die ersten beiden Bände sind gerade erschienen, mitten in der Pandemie, Kai. Und normalerweise geht man ja mit neuen Büchern auf Lesereise. Also stellt sie im Publikum vor. Wie funktioniert das gerade?
Ich habe jetzt erstmals eine über heldenstücke.de, das ist so eine Plattform von Oettinger, dem Hausverlag von Migo, so eine Online-Lesung gemacht. Das war ungewöhnlich, aber speziell war meine erste Lesung im Schlüpper, kann man einfach so sagen, weil unterhalb des Tisches sieht es ja niemand. Fand ich eine interessante Erfahrung. Und was jetzt sozusagen kommt, ey, weißt du, Frau, ich habe keine Ahnung, was kommt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Live-Geschäft vermisse ich jetzt nach 2 Jahren. Hier auf der Insel nicht wirklich. Es ist eigentlich einiges angedacht in diesem Jahr, war aber auch schon im letzten Jahr. Es ist wirklich einiges angedacht, was ich machen muss, allein so mit Annette unterwegs sein und auch irgendwie die
Annette Frier,
Ninja Academy vorstellen. Ein paar andere Projekte, von denen ich noch nicht reden darf und so. Aber das lasse ich einfach jetzt auf mich zukommen. Ja, du hast natürlich recht. Wahrscheinlich ist es nicht so wie normal, aber vielleicht ist es auch ein Zug, dass wir mal so die Sachen, die wir als normal hingenommen haben, bisher mal so ein bisschen auf den Prüfstein stellen. So sehe ich es zumindest aus meiner Inselbubble hier gerade. Mhm.
Aber ja, du bist ja nicht nur Buchautor, sondern auch Musiker. Du hast es vorhin erwähnt. Du hast vor zigtausenden jungen Fans gespielt. Fehlt dir das nicht, auf der Bühne zu stehen und dein Publikum dann auch ins Gesicht schauen zu können?
Ja, diese Momente gibt es, aber so diese, die ganze, das, was sich in der Peripherie immer so mit als notwendig erweist, so diese so eben unterwegs sein und diese ganze Anspannung vorher und diese ganze Bohai auch oftmals, je größer sowas wird, ist ja dann oft ein Bohai, wenn dann 150 Leute an so einer Show mitarbeiten. Ich weiß nicht, also der Publikumskontakt fehlt mir definitiv ab und zu, aber ich würde gerne da muss ich nicht mehr so diese über die ganzen kleinen Dörfer tingeln und in irgendwelchen Pensionen schlafen, sondern in schönen Häusern. Meine letzte große Lesung war zum Beispiel bei der Lit Cologne im Roten Saal oder im Grünen Saal oder wie der da heißt in Köln. Das war einfach total geil. Da waren 500 Leute und dann wollen die alle auch was und dann ist da eine gute Technik. Da habe ich Bock drauf und da bin ich mal gespannt, was jetzt so passiert.
Du hast ja auch gesagt, du willst beim nächsten Sohn, beim zweiten Sohn nicht verpassen, wann er die Zähne verliert.
Ja, das war so, wisst ihr, ich habe mir da selber einen Spruch gemacht. Vielleicht vergisst man das erste Wort seines Kindes, aber man vergisst nie, wenn man es verpasst hat.
Hast du eigentlich noch ein Zimmer oder einen Koffer in Berlin?
Ja. Nö. Ich hab ja Familie in Berlin, also einen Bruder und vor allem sehr, sehr, meine besten Freunde sind da einfach oder vor allem mein bester Freund. Da weiß ich, dass ich jederzeit auch in der Pandemie über das Meer schwimmend dahin kommen und sicherlich auch das beste Zimmer kriegen würde. Aber sonst haben wir tatsächlich ohne Netz und doppelten Boden alles hinter uns abgebrochen, ja.
Aber hast du nicht Sorge, so auf deiner Insel auch ein bisschen den Kontakt zu verlieren zu deinem Publikum und vor allen Dingen auch zu dem, was sie bewegt?
Naja, dadurch, dass ich ja meine Inspirationsquellen hier habe und auch in größeren Abständen. Also sprich, ich werde jetzt mit meinem, wahrscheinlich werde ich meinen Großen jetzt über die nächsten Jahre an Fortnite und Co. verlieren. Und mit meinem Kleinen muss ich mal gucken, der hat ganz andere Interessen. Der ist jetzt ist 3, der ist in so einem Naturkindergarten, der weiß einfach schon, wie man Bäume fällt und wie man mit einem Akkubohrer umgeht und welche Pflanzen man essen kann. Das ist irre, da werde ich wahrscheinlich auch nochmal selber lernen. Und den Kontakt zu verlieren, habe ich irgendwie keine Angst, weil ich dir ganz ehrlich sagen muss, dass das Schreiben ist eh immer einsam. Und das ist auch ehrlich gesagt, was ich durchaus genieße. Ich mag das, hinter meinem Rechner hier zu sitzen und mich so wegzubeamen und in andere Welten rein zu beamen. Und das Präsentieren der Inhalte, da wird es immer Wege gehen. Und ich sag mal, ich habe in Köpenick gewohnt. Ich bin nicht gewöhnt, 1,5 Stunden nach Prenzlberg zu fahren oder sonst wohin. Das ist ja jetzt dann letzten Endes, ob ich jetzt hier in den Flieger steige und nach Kopenhagen fliege oder mit der Fähre rüberfahre, ist dann irgendwann, wenn sich die Orte lohnen und die Veranstaltungen irgendwie schön sind, auch wurscht.
3 Bände der Ninja Academy gibt es, 2 sind erschienen, einen kann man schon vorbestellen. Willst du die Geschichte danach weitererzählen oder ist sie dann abgeschlossen?
Nee, die gibt ja so ja 5 Bände. Aber die ersten Bände sind jetzt gerade erschienen. Den 3. schreibe ich gerade. Und Teil 4 und 5 sind dann jeweils für die nächsten Halbjahre angedacht ab 22. Ja, das ist eine der Sachen, warum ich das unbedingt mit Migo gemacht habe. Weil ich wollte künstlerische Freiheit, sowohl was eben die Art und Weise der grafischen Gestaltung, als auch eben das, was wir vorhin schon so umrissen haben, angeht. Aber auch, ich habe eine Geschichte durch dieses komplexe Konzept mir einfach sagt, ich weiß, dass ich 5 Teile brauche, um diese Geschichte zu erzählen. Und selbst wenn sich jetzt die nächsten Teile nicht mehr so gut verkaufen sollten, habe ich gesagt, ich möchte das zu Ende erzählen. Und das hat Migo mitgemacht. Und deshalb habe ich gesagt, komme ich zu euch.
Du hast ja schon gesagt, das ist international angelegt.
Ja.
Kannst du dir vorstellen, dass es irgendwann mal verfilmt wird?
Ehrlich gesagt, hoffe ich, darauf spekuliere ich einfach mal. Ich versuche nicht, mir das zu wünschen, sondern ich versuche mir vorzustellen, wie es sich anfühlt, wenn es soweit ist. Und das kann ich schon. Also glaube ich auch, dass es passiert.
Imagination funktioniert bei dir gut.
Naja, ich weiß nicht, im Prinzip ja. Ich habe so meine Frau kennengelernt, ich habe so dieses Haus hier irgendwie gefunden letzten Endes oder es hat mich gefunden. Ich bin wirklich nicht so dieser Typ, ich bestell mir was beim Universum. Das ist mir zu passiv, aber so ich bin Autor, ich kann mir alles vorstellen. Und damit habe ich gute Erfahrungen gemacht, so ein bisschen diese Visualisierungskräfte da zu mobilisieren und eben vorzustellen, wie fühlt sich was an, wie riecht es, wie wird es sein, wer sagt was und so. Da habe ich irgendwie, weiß ich auch nicht, wirklich, hoffentlich klingt das nicht so Chaka-mäßig oder so Pseudo-ESO-mäßig, das bin ich gar nicht. Aber ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn du denken kannst, kann es auch passieren, warum nicht?
Mal abgesehen von deiner Arbeit als Kinderbuchautor und das, was da jetzt in den kommenden Monaten ansteht, was imaginierst du, was hast du für Pläne für dein Leben jetzt auf Bornholm und dein Haus und Hof?
Also erstmal haben wir hier einen für uns total großen Schritt gemacht und haben hier so total tolle Viecher uns geholt, nämlich Hühner. Ich liebe Hühner mittlerweile, ich bin die Nachfolgen der Raptoren. Unglaublich toll, einfach selbst versorgt Eier zu haben, das finde ich super. Und was ich wirklich so ein bisschen als Projekt habe und was mir auch dann zwischen den Schreibexzessen immer total gut tut, ist, ich habe hier so einen wunderschönen Zirkuswagen stehen und da baue ich jetzt gerade so die ganze Peripherie, so Terrasse und eine kleine Outdoor-Küche und ich möchte gerne auf jeden Fall weiter schreiben, das werde ich auch immer tun, aber ich habe auch Bock, wir leben hier auf einer Urlaubsinsel und so denn Corona will, werden auch irgendwann wieder Gäste kommen und dann möchte ich hier so naturnah wohnen. Wir haben wunderschöne Felder, die mitten auf die Wälder zeigen. Möchte gerne diesen Zirkuswagen und alles, was so ist, ausbauen. Das ist so ein bisschen so kleines Kai-Projekt, was ich hier durchziehe.
Also bei allem, was du vorhast, viel Erfolg und vor allen Dingen viel Freude wünsche ich dir. Aber ich glaube, die wirst du haben.
Ja, die versuche ich mir zu bewahren. Danke, Frauke, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch mit dir.
Danke dir. Kai Lüftner war heute Abend mein Gast. Seine jüngste Jugendbuchreihe, die Ninja Academy, ist im Migo Verlag erschienen. Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann und für die Technik war Yushi Sun verantwortlich. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.